Herzlich grüßen von hier. Mir ist so in der letzten Zeit deutlich geworden, wir können zu Jesus gehören und wir können leidenschaftlich für Jesus sein und trotzdem können wir uns in eine Ethik hineinflüchten oder hineinbegeben. Ethik heißt sittliches Verhalten, sittlich-moralisches Verhalten. Wir können in einem sittlich-moralischen, positiven Verhalten drin sein, ohne dass wir eigentlich wirklich Jesus nachfolgen oder Jesus die Ehre geben. Und mich bewegt das so sehr, dass ich darüber in der letzten Zeit einfach spüre, immer wieder reden zu sollen. Und das tue ich auch heute. Der Text, der uns das vielleicht ein bisschen aufschlüsselt, ich habe zwei Texte, aber der eine Text, der vielleicht ein bisschen Klarheit gibt, weil er so drastisch ist, steht in Markus 6 ab Vers 53 und geht dann weiter ins siebte Kapitel hinein. Und da wird gegenübergestellt die Ethik des Himmels, die in Jesus Christus sich ausdrückt, also das moralisch-sittliche Wohlverhalten, so wie es Jesus lebt als Mensch, wird gegenübergestellt dem moralisch-sittlichen Wohlverhalten der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ich bitte euch nicht gleich wieder zu sagen, ach, die Pharisäer. Und die Schriftgelehrten, das waren die damals vergleichbar mit unseren heutigen wortorientierten, evangelikalen, charismatischen Leuten. Das waren die Leute, die an der damaligen bekannten Schrift im Alten Bund, der Tora, festhielten. Allerdings waren ein paar Menschengesetze dazugekommen und es war so ein bisschen auf den Alltag eingeebnet worden. Die Tora war nicht mehr in ihrer ganzen Kraft spürbar. Aber diese Leute wollten moralisch, sittlich gut sein. Und zur Zeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten, zur Zeit Jesu Christi, gab es in Israel, das haben die Geschichtsbücher überliefert, gab es kaum Verbrechen. Da war eine sehr gute, sittliche Zeit. Und trotzdem sagt Jesus, ihr Heuchler, ihr liegt so daneben, wie man nicht weiter daneben liegen kann. So, und lasst uns einfach mal versuchen herauszubekommen, woran kann das liegen? Und könnten wir heute etwas damit zu tun haben? Könnte es sein, dass wir in unserem Bestreben, sittlich, moralisch, gut sein zu wollen, vielleicht doch von der Art Jesu oder von der Ethik des Himmels ein kleines bisschen abweichen könnten. Das muss jeder mit sich selbst entscheiden und mit sich selbst ausmachen, ist klar. Ich habe bei mir so ein bisschen schon so im Laufe der Vergangenheit festgestellt, wo diese Tendenz an manchen Stellen meiner Persönlichkeit immer wieder durchkommt. Sittlich, moralisch, einwandfrei sein zu wollen, aber trotzdem nicht den Weg Jesu zu gehen. Nun, lasst uns einfach den Text zu uns sprechen. Markus 6, Vers 53, folgende. Und als sie herübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Also die Jünger und Jesus. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich. Wer ist sie? Die Menschen. Die Menschen, die von Jesus gehört hatten, sie erkannten ihn sogleich. Und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, von wo sie hörten, dass er sei. Also wo Jesus ist, da wussten sie, da ist Heilung, da müssen wir alles, was krank ist, was nicht. Ja, alles muss zu Jesus. Jesus ist der Heiler. Das wussten sie. Das hatten sie sehr schnell herausgefunden. Vers 56. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Halleluja, was für eine gute Zeit, ja? Jesus, das ist Jesus und das ist die Ethik Jesu. Die Ethik Jesu besteht aus engagiert sein, Engagement. Dürfen wir dieses Fremdwort hier einfach mal benutzen? Ich glaube, es kann jeder gut verstehen. Engagiert sein heißt, sich für etwas stark machen. Sich für etwas wirkt oder sein Handeln sich etwas kosten lassen. Das heißt engagiert sein. Ja. So, wenn du ein schönes Auto siehst irgendwo und du sagst, Herr, das wäre doch ein schönes Auto für mich und du engagierst dich zunächst mal in Richtung Himmel und sagst, Herr, das wäre mein Traumauto. Und plötzlich merkst du, es kommt Frieden in dein Herz hinein. Und du überlegst im Hinterkopf, was habe ich auf dem Bankkonto? Und sagst, oh, das könnte gerade passen. So dein Engagement ist schon, du bist ganz und gar auf diesen Kauf schon aus. Du spürst, die Güte des Himmels ist mit dabei. Und wenn die Umstände sonst nicht dagegen sprechen, das heißt, dass deine Frau einen massiven Einwand dagegen vorbringt und sagt, wir hatten eigentlich das Geld in eine andere Richtung verplant, dann bist du so gut wie durch. Ja? Und dann gehst du zu dem Händler hin und du sagst dem Händler mit einem Engagement, mit einer, ja, du versuchst erst noch ein bisschen cool zu bleiben, solange bis der Preis stimmt. Ja? Du handelst nochmal 3.000 Euro runter. Das ist auch Engagement. Engagement, du willst das Ding haben, aber du willst es so günstig wie möglich haben. Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Du engagierst dich für den möglichst niedrigen Preis. Er sagt 3.000 über Schwacke. Weißt du, Schwacke ist dieser Bericht, wo die Autos geschätzt werden. Und wenn dein Auto nur noch ein Tausender wert ist und sie geben dir 4.000, dann ist das 3.000 über Schwacke. Ja, musst du wissen, ist gut, wenn du das weißt. Beim nächsten Auto kaufst, sagst du, gehst du rein, sagst, guten Tag, ich möchte gerne ein Auto kaufen, aber 3.000 Überschwacke für mein altes, ja? So, du engagierst dich. Du bist entschlossen, Dinge zu tun. Und letzten Endes greifst du dann zu, weil der Händler ist schon knieweich geworden bei deinem Engagement. Der Händler weiß nicht mehr, was er tun soll, weil er sieht in deinen Augen dieses Feuer. Du willst das Auto haben. Und er sagt, sie haben einen guten Kauf gemacht. So, das ist Engagement. Das ist einfach mal verstehen. Ja, ich habe jetzt dieses Beispiel gewählt, man kann das auch anders. Aber Jesus ist engagiert. Von Jesus heißt es, er geht, und wo auch immer er in Dörfer, Städte und Gehöfte hineinging. Der ging. Der saß nicht da und ließ die Leute zu sich kommen. Hört ihr das? Jesus war engagiert, wie du in dem Beispiel eben im Autohandel engagiert sein kannst. So war Jesus engagiert. Wo war er engagiert? Den Menschen zu helfen. Jesus war engagiert und das ist die Ethik des Himmels im Grunde genommen, die er hatte. Das ist das moralisch-sittliche Verhalten, das er sich von uns wünscht. Dass wir nur die Menschen sehen. Alles, was auf dieser Welt ist, ist für die Menschen. Gott hat die Welt gemacht für die Menschen. Gott hat die Welt gemacht, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Gott hat die Welt gemacht, damit wir die Welt beherrschen. Damit wir seinen Willen umsetzen auf dieser Erde. Und dazu bedarf es eines Engagements. Wir müssen engagiert sein. Ja, wenn wir nicht engagiert sind, dann passiert nichts. Und unser Engagement, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen und wenn wir es Jesus ähnlich tun wollen, unser Engagement muss sich richten auf wen? Auf die Menschen. Das heißt, die Gehöfte, die Plätze, die Städte, da wo Menschen sind, das ist unser Platz für Engagement, um engagiert zu sein. So, das ist die eine Seite. Und lass uns einfach die andere Seite einmal angucken. Ja, das ist auch hochinteressant. Kapitel 7, jetzt geht das weiter. Und es versammelten sich zu ihm, zu wem? Zu Jesus. Wo Jesus war, waren auch die Pharisäer. Jesus zog die Menschen an, egal von welcher Richtung, ob Sozialisten, Kommunisten, Konservative, Fortschrittliche, Grüne, Gelbe, Schwarze, Rote, Braune. Er zog sie alle in seinen Bann. Warum? Weil sein Engagement so menschenorientiert war. Sie kamen alle, sie wollten wissen, was ist mit diesem Mann. Nicht alle waren mit ihm einverstanden, aber sie kamen, weil er so menschenorientiert war. Und ich frage dich einfach, ich frage mich täglich, wie weit geht mein Menschenengagement? Wie weit bin ich für die Menschen? Wir haben heute Morgen gerade eine Textstelle gelesen, wir haben das Losungsheft heute Morgen gelesen. Das war auch ganz toll, aber dann haben wir noch eine Textstelle gelesen aus 1. Korinther, Kapitel 13, die Verse 4 bis 7, ja, über die Liebe. Ja, und das ist eigentlich alles drin, was Jesus im Herzen hat, und wir haben es auch im Herzen. Stimmt das? Haben wir es im Herzen? Wir haben es im Herzen, wir haben alles bekommen. Wir haben alles im Herzen, was an Liebe verfügbar ist. Die Liebe Gottes ist und zwar nicht die menschliche Liebe, die immer wieder sagt, naja, im Grunde genommen, heute ist er ganz freundlich zu mir, aber morgen oder übermorgen, wenn ich wieder weg bin, wer weiß, was er dann nachkarrt. Ja, ich meine, wir kennen uns lange genug, wir dürfen so miteinander umgehen. Stimmt's? Halleluja. Du karrst natürlich nicht nach. So, aber wir haben die Liebe im Herzen. Es ist nicht mehr, was wir erbitten müssen. Vater, gib mir Liebe. Was wir bitten können, ist, Vater, gib mir Engagement, dass ich diese Liebe, die in mir ist, auch unter die Leute bringe, dass wir nicht nachkarren, dass wir nicht das Übel, das man uns antut, anrechnen. Und sagen, ja, ich muss mich doch irgendwo verteidigen, muss doch irgendwo auch mal gucken, dass mir auch mal Recht geschieht. Nein, nein. Wenn du sorgfältig 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7 liest, dann weißt du genau, das Gegenteil ist der Fall. Nicht nachkarren, nichts. Es gibt nichts mehr zu sagen. Wenn dir Unrecht geschieht, dann geschieht dir Unrecht. Wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, als du auf die Plätze, in die Städte, auf die Gehöfte gerannt bist und den Christus verkündet hast, und wenn deine ganzen Enttäuschungen dir fast über den Kopf hinauswachsen, weil du zu unerfahren oder was auch immer warst und sagst, nie wieder will ich das tun, ich bin so auf die Nase gefallen. Vergiss es, fang es wieder neu an, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Dein Engagement ist gefragt. Also lass uns einfach das Gegenteil, die gegenteilige Ethik. Immer wieder Ethik, was heißt das? Moralisch-sittliches Verhalten. Moralisch-sittliches Verhalten, das ist Ethik. Aber Ethik gefällt mir, so ein kurzes Wort, kann man sich gut merken. Ja? Und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben. Indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten und in der Fußnote steht, der Alten. Also das ist von Generation zu Generation überliefert worden. Und es gibt ganz bestimmte Vorschriften eben auch in der Tora, in den 5 Büchern Mose, über Reinigung, ganz bestimmte Reinigungsvorschriften gibt es. Vers 4. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? So, das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus tat. Jesus engagierte sich für die Menschen und es spielte keine Rolle, ob sie ungewaschen waren oder nicht. Ja, der Bartimäus, der da im Dreck, im Staub lag, war ihm nicht dreckig oder staubig oder zu staubig, als dass er nicht hingegangen wäre und ihn geheilt hätte. Jesus hat keine Mühe mit Staub und Schmutz, sondern er sagt, der Dreck kommt von innen. Weil Menschen, der Dreck kommt vom Innen, nicht von außen. Und die Pharisäer, die hatten Angst, dass sie mit irgendetwas Dreckigem in Berührung kommen könnten. Das heißt, sie wollten sich mit dem Dreck, sie wollten sich mit der Sünde, sie wollten sich mit dem Unreinen, sie wollten sich mit der Prostitution, sie wollten sich mit den Zöllnern, sie wollten sich mit all den Menschen, von denen sie glaubten, aufgrund ihrer Tora-Kenntnisse und ihrer Gesetzeskenntnisse, sie wollten mit diesen Menschen nichts zu tun haben, weil sie befürchteten, sie werden selber schmutzig. Weil sie dachten, oh Mann, ich will doch nicht von der Sünde des anderen angesteckt werden. Ich will niemanden hier angucken, dass nicht, dass jemand denkt, ich würde hier am besten wie meine Frau, das ist ungefährlich. Das ist ungefährlich. Die Pharisäer konnten nur bis eine gewisse Nähe zu einer Prostituierten zulassen. Ansonsten befürchteten sie, der Funke des Schmutzes und springt über. Und sie hatten Angst davor. Sie wollten sich nicht schmutzig machen. Und ging nachher so ins Detail und so ins Klein-Klein, dass sie von jedem Marktbesuch kommend und den Kontakt mit anderen Leuten habend zurückgehen und sagen, oh, ich habe mich vielleicht schmutzig gemacht. Weiß nicht, ob ihr den Film Aviator mal gesehen habt, der gerade läuft, Howard Hughes. Der hatte am Schluss seines Lebens so einen Fimmel, dass er immer glaubte, er würde unrein werden durch irgendwelche Berührungen oder Bakterien oder irgendein Mist kriegen durch Berührung mit anderen Menschen. Jesus hat das nicht, ihr Lieben. Jesus hat all diese Befürchtung nicht. Und die Frage ist, die Ethik Jesu und die Ethik der Pharisäer stehen sich gegenüber. Die Pharisäer wollten sich auch gut verhalten. Die wollten anständige Leute sein. Die wollten nicht anecken. Die Pharisäer waren gegen Ehebruch. Und sie wollten den Ehebruch ausmerzen. Jesus wollte nicht den Ehebruch ausmerzen, sondern Jesus wollte die dahinterstehende Begierde durch eine Erneuerung des menschlichen Herzens wegschaffen. Das war sein Ding. Und wenn Jesus jemandem gegenüberstand, dann kam der Funke von Jesus. Jesus hatte keine Angst vor dem Bösen, sondern er brachte das Gute und das Gute sprang über. Denkt an die Frau, die frisch beim Ehebruch ertappt worden war und sie standen da und die Pharisäer standen auch da und wollten Jesus herausfordern, fragten, jetzt wollen wir sie anfangen zu steinigen. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann gingen sie alle und Jesus fragt, hat dich niemand, klagt dich niemand an? Sie sagt, nein. Dann klage ich dich auch nicht an, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da war der Funke seiner Liebe übergesprungen. Erneuerung. Jesus ist es, und der Ethik Jesu geht es um Erneuerung, um Versöhnung, um Wiederherstellung. Etwas grundlegend anderes. Und diese Ethik hat keine Angst vor Berührung, sondern sie ist pro Mensch, für den Menschen. Für den Menschen, und zwar in einer Totalität, dass wir es fast nicht vorstellen können. Und Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen. Und deswegen sagt er, komm zu mir. Und im gleichen Moment sagt er, geh. So wie der Vater mich gesandt hat, sende ich dich. Komm und geh. Das ist unser Job, ihr Lieben. Das ist unser Job. Dieser Komm- und Geh-Job macht uns Mühe. Und wir denken, vielleicht ist es doch ganz gut, so ein bisschen die Ethik, und ich nenne diese Ethik der Pharisäer mal die Ethik der Verweigerung. Sie verweigerten sich. Sie verweigerten sich, mit einem Aussätzigen zu reden oder ihn gar zu berühren. Jesus hatte keine Mühe. Sie verweigerten sich, mit einem dämonisierten Menschen umzugehen, wo sich der Dämon Legion meldete bei diesem Mann, der in den Höhlen wohnte, der war immer allein. Der war ausgeschlossen von der Gesellschaft. Der hatte mit der Gesellschaft nichts mehr zu tun. Jesus geht auf ihn zu, liebt ihn. Und der Legion gibt seinen Namen bekannt, sagt, ich bin Legion. Aber willst du uns schon vor der Zeit quälen, Jesus? Ja, er kannte Jesus. Und wer Jesus erkennt, der kennt auch seine Nachfolger. Ja? Das Böse erkennt das Gute. Und die Pharisäer hatten Angst, sie wären nie in diese, weil sie wussten, der ist gewalttätig, der Mann. Jesus geht auf das Böse mit dem Guten zu, das ist der Unterschied. Und wir sind seine Jünger und Jüngerinnen und wir können genau dasselbe tun. So wie das Böse vor Jesus davonläuft, läuft das Böse vor Paulus davon und das Böse läuft vor dir und vor mir davon. Stimmt's? Halleluja. Es ist wirklich so. Und die Frage ist, in dieser Ethik des Himmels, dieses Aktivsein, dieses nach vorne gehen, wir haben alle so viel negative Erfahrungen gemacht in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft. Wir sind so oft auf die Nase gefallen damit. Aber ich frage euch, haben wir es denn auch immer richtig angefangen? Müssten wir nicht noch einmal darüber nachdenken, ob wir in der Art, wie Jesus gegangen ist, ausgerüstet mit der Vollmacht des Heiligen Geistes, die haben wir auch. Nur wir nehmen es nicht wahr oder wir zweifeln daran, dass wir sie haben. Wir haben alles bekommen. Wir haben es so schön in manchen Liedern eben gesungen. Wir haben alles. Wir brauchen auch nichts mehr immer wieder neu zu erbitten. Wir haben es. Die Salbung ist da. Der Heilige Geist ist da. Das Blut Jesu hat seine Pflicht getan. Das Opfer ist ein perfektes Opfer. Wir brauchen nichts mehr dazu zu tun. Wir brauchen auch nicht immer wieder suchen, ob es noch etwas gibt, was es vielleicht doch noch schöner und interessanter und attraktiver machen könnte. Sondern wir können mit dem, was wir gekriegt haben, auf die Menschen zugehen. Und zwar in der Weisheit, die Gott uns gibt, mit Behutsamkeit, Ausgewogenheit, nicht irgendwie in einer übertriebenen Art, aber selbst das Übertriebene ist nicht so schlimm, wie wenn wir gar nicht gehen. Amen. Einige verstehen hier, nicht jeder versteht es. Ist auch nicht so schlimm, aber ich freue mich trotzdem. Auf manchen Augen sehe ich, in manchen Gesichtern sehe ich eine gewisse Freude und das freut mich wiederum. Halleluja. Versteht ihr, worum es geht? Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren fromme Leute. Wir würden heute sagen, waren Evangelikale, waren schriftorientierte Leute, die das Gesetz Gottes nicht verletzen wollten. Aber das reicht nicht, ihr Lieben. Und deswegen haben wir einen neuen Bund, der ist besser. Aber in diesem neuen Bund gibt es genauso viele, möchte ich mal behaupten, genauso viele Gesetzestreue und in ihrer Ethik ordentliche Menschen in ihrem moralischen Wandel nirgendwo anecken, nur keinen Fehler machen. Und dabei kommt dann heraus, dass man sich zurückhält und dass man nicht mehr die Menschen sieht und dass man nicht mehr gnadenlos optimistisch auf die Menschen zugeht und ihnen den Christus bringt. Wir beide, die Billa, meine Frau und ich, wir sind viel unterwegs und immer, wo wir irgendwo hinkommen im Lande, kommt irgendjemand und sagt, weißt du noch vor 15 Jahren, als ihr hier für mich gebetet habt? Nee, wissen wir nicht mehr. Da ist das und das und das passiert. Oder du hast das und das und das über mir ausgesprochen und es ist passiert. So, die Erfolge müssen nicht immer gleich kommen. Die Menschen müssen sich nicht immer gleich bekehren. Das ist etwas sehr Großartiges, wenn in einem Sinne wie bei Reinhard Bonke da Hunderttausende stehen und viele, viele von ihnen sich gleich bekehren. Aber verzweifle doch bitte nicht und lass doch deine Ethik in ihrer Menschenzugewandtheit nicht sich verändern, wenn du nicht gleich Resultate siehst. Oder verzweifle nicht, wenn du Gegenwind bekommst. Oder verzweifle nicht, wenn die Menschen in deiner Nachbarschaft in irgendeiner Form auf dich zeigen. Wir haben nach unserer Bekehrung in unserem Haus den Fehler gemacht, dass wir unseren Mitbewohnern das Evangelium verkündet haben in einer absoluten Unreife. Sofort nach unserer Bekehrung. In einer solchen Unreife, das kann man gar nicht beschreiben. Heute noch, wenn ich nachts einen Albtraum habe, dann ist es, dass unsere Nachbarin von unten, die saß da mit steifem Rücken, die Nackenhaare, ich spürte das, ich konnte es nicht sehen, aber ich spürte, dass ihre Nackenhaare sich aufstellten und ihre Augen waren wie Schlitze. Und sie sagt, ich bin evangelischer Christ, was du mir hier erzählst, das will ich nicht hören, Punkt. Und so, ich erinnere mich an die Dinge, wir machen vieles falsch, ihr lieben Leute, das ist doch jetzt nicht, ihr lieben Geschwister, das ist doch jetzt wirklich nicht das, was uns abhalten darf. Wir haben auf der anderen Seite viel mehr bekommen, als das, was uns jemals misslungen ist oder misslingen wird. Ja? Wir haben alles bekommen und du kannst in deiner Qualität und in deinen Möglichkeiten, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz, kannst du ohne ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen in dem Rahmen, in den Gott dich hineingestellt hat, menschenorientiert, mit dem Engagement Jesu Christi nach vorne gehen, für Menschen beten. Jesus sagt, verkündet das Evangelium, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und weckt die Toten auf. Mit den Toten, wissen wir im Augenblick, haben wir alle noch etwas Schwierigkeiten, ist relativ selten in unserem Breitengrad. Wir nehmen das mit großer Freude zur Kenntnis, dass das in Afrika und in anderen Teilen der Welt sehr intensiv schon läuft. Und ich bin ganz sicher, das wird bei uns auch laufen, wenn sich die Krankensysteme hier so weiter verändern, wie sie es in den letzten paar Jahren getan haben. Aber bitte das jetzt nicht mir übel auszulegen. Ja? Ihr wisst, ich meine das total gut. Auch andere Systeme sind ja, ich hätte auch das Rentensystem nennen können, die Leute können, nein, wir wollen es nicht ausmalen. Jedenfalls auch die Totenauferweckung, Jesus würde das doch nicht sagen, warum sollte er das sagen, wenn das nur für Afrikaner bestimmt wäre. Das ist auch für uns, alles was im Evangelium steht, ist für den ganzen Globus, stimmt das? So, und von daher, also mir geht es darum, dass wir verstehen, es gibt diese Ethik, diese unterschiedliche Moral, diese unterschiedliche moralische Auffassung, dieses sittliche Verhalten. Ich will mich gut verhalten, aber nirgendwo anecken ist falsch. Wenn wir Christus verkündigen, ecken wir an. Christus selber ist auch immer angeeckt. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja? Wenn das irgendwo nicht so stark ist, dann ist es ein günstiger Umstand. Die Menschen draußen, die Welt kann nicht verstehen, wie man eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann, die täglich erneuert wird durch eine Lebendigkeit, durch eine Frische. Sie kann es nicht verstehen, weil sie die Zusammenhänge nicht kennt. Wir müssen diese Zusammenhänge unter die Leute bringen, mit Behutsamkeit, nicht mit Floskeln, nicht zu die Leute überfordernd. Aber das ist die Ethik Jesu. Ich lese es noch einmal vor, Markus 6, Vers 56. Und wo auch immer er in Dörfer, Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, nur eine Quaste seines Gewandes anrühren zu dürfen. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. So, diese Tatsache, dass Jesus Dörfer, Städte, Gehöfte, Marktplätze, das, wo die Menschen sind, das ist unser Bereich oder unsere Region. Und du kannst überlegen, wo sind die Menschen, die Gott dir gibt? Was ist es? Ist es ein Gehöft? Ist es deine Nachbarschaft? Wie kannst du diese Ethik Jesu, dieses Menschenorientierte bringen? Wir sind gerufen zu helfen. Jesus sagt in Matthäus 25, glaube ich, steht es, ich werde euch nicht danach beurteilen. Dazu müsste ich vielleicht etwas vorwegschicken. Die Christen sind die einzige Gruppe, die danach beurteilt wird, was sie nicht tut. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Christen rauchen nicht, die Christen trinken nicht, die Christen fluchen nicht, die Christen gehen nicht tanzen. Die Christen machen dies nicht und machen das nicht. Das sind Christen. Aber Jesus beurteilt die Christen ganz anders. Er sagt, wenn du mich im Gefängnis besucht hast, Kleidung gegeben hast, wenn du mir zu essen gegeben hast, wenn du mir zu trinken gegeben hast, wenn du menschlich, sozial für mich gesorgt hast, dann bist du bei den Schafen und nicht bei den Böcken. Dann kenne ich dich. Dieser Teil wird bei uns oftmals gering geachtet. Dieses soziale Nachbarschaftshelfen oder dieses soziale nach vorne gehen und sich damit den Weg freischaufeln. Sehr oft habe ich festgestellt, können wir uns Wege öffnen durch diese Art der Hilfe. Ja, und zwar überall, wo wir hinkommen. Bereit sein zu helfen. Ich ertappe mich selber dabei, wie unflexibel ich manchmal auf Not reagiere. Wir könnten so schnell, zum Beispiel wie die Flut in Südostasien war das erste, was ich mir gedacht habe, eigentlich investieren wir ins Reich Gottes schon genug. So dachte ich mir. Aber dann sagt der Heilige Geist, nein, jetzt investierst du in die notleidende Bevölkerung in Südostasien. Und wir beide haben das dann besprochen und gelernt. Ja, das ist unser Dienst. Und ich denke, da ist ganz viel auch passiert, weil sehr viele christliche Organisationen sich inzwischen aufgemacht haben und ganz viel soziale Dienste dort aufgebaut haben. Und dann kommen die Dinge des Evangeliums automatisch. Aber diese Ethik Jesu ist das Entscheidende. Den Menschen zur Verfügung stehen, den Menschen dienen. Und zwar den Menschen dienen, ohne dass wir etwas zurückhaben müssen. Den Menschen dienen, ohne den Wunsch, oh, hoffentlich kommt er dann eines Tages in unsere Gemeinde. Ja, immer im Hinterkopf. Bing, 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 bing. Hoffentlich kommt er. Hoffentlich bringt er das viele Geld mit, was er hat oder so. Irgendwie. Und das ist nicht Jesu Art. Versteht ihr das? Könnt ihr bis hier einmal Amen sagen? Es muss nicht laut sein. Ach, nein. Ich weiß eure Euphorie ja zu schätzen und ihr müsst es nicht übertreiben. Aber dass ihr von Zeit zu Zeit, das ermutigt einfach den Prediger, wenn ein kurzes Amen oder Halleluja oder so ist. Schön, danke. Ich bin auf Tage gesegnet jetzt. Halleluja. Okay, also mir ist das total wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt zwei ganz gute, gut gemeinte Verhaltensweisen, von denen aber nur die eine, die praktische Engagiertheit Jesu Christi, für uns als Vorbild gelten kann. Die andere, das wohlgemeinte Gesetze einhalten, Hände waschen, Krüge waschen, alles Mögliche vom Staub befreien, das ist okay, das kann man vielleicht auch noch machen, aber dann muss man unbedingt die Menschenzugewandtheit oder das Engagiertsein weit, weit, weit in den Vordergrund stellen. So, aber ich wollte eben etwas anderes ja sagen. Ich wollte sagen, wir Christen werden daran gemessen, was wir eigentlich nicht tun. Ja? Und das Problem hierbei, und da bitte ich euch mal genau zuzuhören, das Problem hierbei ist, wenn wir uns immer damit beschäftigen, was wir nicht dürfen eigentlich, dann kommen wir dazu, dass wir uns immer mehr mit uns selber beschäftigen. Das ist genau das Gegenteil, was Jesus tat. Wir beschäftigen uns immer mit uns selber. Oh, ich darf das nicht. Ein Glas Wein ist noch keine Sünde, anderthalb Glas auch nicht, aber bei zwei Glas fängt, nein, nein, hör auf so zu denken. Hör auf so zu denken, denk an die Menschen. Wen kann ich morgen erreichen? Mit meiner Liebe, mit meiner Güte, mit der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in mein Herz. Nicht mit meiner menschlichen Liebe. Das haben alle. Die menschliche Liebe trägt nach, die menschliche Liebe will zurückhaben. Aber die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, die will nicht zurückhaben, sondern die will nur dienen, die will nur helfen, die will nur geben. Und das macht Jesus Ehre. So, das ist mir wichtig, dass wir verstehen, wenn ich mich zu sehr mit dem beschäftige, was ich nicht darf, und das haben wir ja nun auch einen ganzen Katalog, ich hatte eben vier Dinge aufgezählt, Als wir anfingen, die Gemeindearbeit in Frankfurt vor 15, 16 Jahren, da kam zuerst ein Pastor aus einer traditionelleren Gemeinde zu mir und sagte, Bruder Pinke, ich habe gehört, bei euch wird getanzt. Wisst ihr nicht, dass das Sünde ist? Und ich sagte, nein, tut mir leid, ich weiß es nicht, dass das Sünde ist. Bitte zeig mir das in der Schrift. So, ich denke, Tanzen ist dann Sünde, wenn man mit irgendwelchen Begehrlichkeiten auf die Tanzfläche geht, ja, die in der Schrift deutlich gekennzeichnet sind. Aber ansonsten ist Tanzen und ein normales Leben führen, ein gutes Leben führen, ist keine Sünde. Wenn ich keine sündigen Absichten habe, wenn sich nicht hinter meinem Tun eine böse Absicht versteckt, das ist das eine. Und das zweite, was ich euch wirklich auch und uns allen ins Herz schreiben, rufen, legen möchte, also das Erste ist dieses Bewusstsein, es geht ein unmerklicher Prozess, der sich irgendwann so sehr um mich selber dreht, dass ich Christus aus dem Auge verliere und dass ich die anderen Menschen aus dem Auge verliere. Wenn ich nur noch mich danach richte, darf ich hier hingehen, darf ich das hin, darf ich das machen oder darf ich das nicht machen? Man wird inaktiv, man wird das Engagement, das Gott einem gegeben hat oder die Liebe, die drin ist, wird irgendwo festgeknetet in einem drin und bleibt da und ruht da. Halleluja. Das Zweite habe ich jetzt irgendwie vergessen, das war aber genauso wichtig. Das bedeutet, du musst unbedingt beim zweiten Gottesdienst hier bleiben, wenn du es. Ich hoffe, dass es mir da einfällt. Halleluja. Halleluja. Aber der Heilige Geist ist treu. Wenn er wirklich will, dass etwas gesagt wird, dann bringt er es auch ins Gedächtnis. So einfach, dass wir dieses erkennen. Wir haben Möglichkeiten. Und du hast Möglichkeiten. Ich will ein paar Beispiele nennen, Möglichkeiten, die in unserem Bereich, auch bei uns beiden, inzwischen sich als sehr fruchtbar erwiesen haben, in diese Richtung aktiv zu werden, nachdem wir auch erkannt hatten, dass wir nicht nur um uns selber herum immer segnen und uns drehen können, sondern dass wir zu wenig für die Menschen draußen eigentlich Interesse haben. Der Herr hat uns eine Tür geöffnet in Behörden in Frankfurt und in Hessen. Über die katholische Behördenmission durften wir da hinein, interessanterweise, und dürfen dort Vorträge halten über den neu aufkommenden Antisemitismus in Deutschland und die Situation Israels. Und das ist ein ideales Ding, um das Evangelium zu verkündigen. Ja, ich habe das am Anfang gar nicht so, ich war auch viel zu aufgeregt und habe das dann so nicht hingekriegt und habe erst angefangen, meinen Vortrag zu halten. Und dann hat der Geist Gottes zu, und dann ging das, dann, das ist was anderes als hier zu sprechen, da sagt keiner Amen, im Gegenteil. Wenn ich gesagt habe, die Berichterstattung in den deutschen Medien ist sehr einseitig, dann waren aber hochgebildete Behördenangestellte, die waren aber frontal gegen mich, was auch immer. Okay. Später hat der Heilige Geist, dann hörte ich, wie der Geist Gottes sagt, Mach es nicht so, sondern fang an und sag, dass du an die Bibel glaubst, dass du an Christus glaubst und dass du aus diesem Grunde ein Bedürfnis hast, über Antisemitisches und über Israel zu sprechen. Und so habe ich es gemacht und da war die Aufmerksamkeit ganz anders. Und sie kamen und sie fragten, kannst du das nochmal erzählen, wie das mit deiner Bekehrung war? Kannst du das nochmal erzählen, wie diese lebendige Beziehung zu Christus aussieht? Davon haben wir nie gewusst und nie gehört. Die Leute wissen das nicht. Und dann kommt das Thema Israel und das ist dann was anderes. Es kommt auf viel fruchtbarerem Boden und wir werden nicht mehr so verbal attackiert, wie das in den ersten Malen der Fall gewesen ist. Ein anderer Fall, ein Freund von mir, der war früher ein sehr bekannter Sportler, Leistungssportler hier in Deutschland und aufgrund seiner Olympiateilnahme und aller möglichen anderen Auszeichnungen nimmt man ihm ab, dass er etwas von körperlichem Fitsein versteht. Und die Top-Business-Leute in Frankfurt, gibt es einige davon, einmal weil viele Bankzentralen da sind, weil auch viele andere Unternehmen da sind, weil in den Top-Etagen die Leute so sehr darauf bedacht sind, dass sie körperlich fit sind. Und er hat das genutzt, nach seiner aktiven Laufbahn hat er das genutzt als Fitnesstrainer zunächst, später aber als Personality Coach. Klingt erstens besser, ist aber auch, enthält noch mehr. Als Personality Coach, als Persönlichkeitscoach, als Persönlichkeitstrainer, diesen Top-Managern zu helfen, dass sie in Form bleiben. Weil das ist heute alles, sonst bist du mit 40 out. Ja? Und dann hat er sich bekehrt, ja. Und nach seiner Bekehrung hat er dieses körperliche Fitnessprogramm erweitert, indem er sagt, ihr lieben Leute, körperlich guten Schlaf, ausreichend Schlaf, ordentliche Ernährung, viel Bewegung gehört unbedingt dazu, aber es bringt dir alles nicht, wenn dein Geist nicht erweckt ist. Ja, was heißt das? Wie geht das? Ja, es gibt einen Gott, der sich so sehr für dich interessiert, dass er alles gegeben hat, damit du ihn auch kennenlernst. Und dann geht das los. Und dann sagt er, hier, körperliche Fitness allein reicht nicht. So, und er kommt in höchste, allerhöchste Entscheiderkreise hinein. Und nicht nur in Frankfurt, sondern überall in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und bringt das Evangelium. Ja, so. Und ich weiß nicht, wo dein Kreis ist, wo du drinne bist. Ein drittes Beispiel will ich dir noch sagen. Eine unserer geistlichen Töchter. Eine absolut, wie soll man sagen, unterprivilegierte junge Frau. Sie war als kleines Kind mehrfach missbraucht worden von nahen Angehörigen. Sie war aufgrund der daraus resultierenden Leiden und Schwächen nur in der Lage gewesen, eine Sonderschule zu besuchen. Aber nachdem sie Christus gefunden hatte und nachdem sie frei war von all den Belastungen und auch dämonischen Belastungen, hat sie angefangen, in Frankfurt sich für alleinerziehende Frauen zu interessieren und hat ihnen gedient, in diesem Sinne, wie wir es hier heute besprochen haben. Sie hat ihnen gedient, ihnen alles gegeben. Und sie merkte dann, dass das große Problem die Frauen gar nicht mal selber sind, sondern die können schließlich zu den Behörden gehen und ihr Leben irgendwie regeln. Sondern das große Problem sind die kleinen Kinder, die diese Alleinerziehenden von ihren Männern, verlassenen Frauen oder was auch immer da passiert ist, diese kleinen Kinder, die sie mitbringen, die sind hilflos und die werden Krüppel in einer Gesellschaft, in der es schon Krüppel genug gibt, geistlich, seelisch gesehen. Und sie hat sich um diese kleinen Fröpfler gekümmert. Und zwar hat Gott ihr so eine Vollmacht gegeben, dass diese Kleinen so gut gediehen, dass auch andere Eltern, nicht nur Alleinerziehende, sondern auch Eltern zu ihr kamen und sagen, hier, deine Art mit den Kindern umzugehen, spricht sich hier in der Gegend überall rum, können wir auch mal mit dir reden, könntest du vielleicht auch für unsere kleinen Kinder in deinem Ding. Und das war alles illegal, ja, da hatte die Stadt Frankfurt noch nichts dazu gesagt. Und es war alles illegal. Im Grunde genommen hätte die Stadt Frankfurt das schließen müssen. Aber sie hat das mit so viel Hingabe den Menschen gedient. Und Gott hat sich gnadevoll in ihrem Leben gezeigt. Und die Stadt Frankfurt hat nichts gemacht. Im Gegenteil. Heute ist es so, dass diese junge Frau so bekannt ist unter den Krabbelgruppenmachern in Frankfurt, dass sie alle bei ihr lernen. Sie selbst hat von der Stadt Frankfurt einen Krabbelgruppenplatz bekommen von der Stadt Frankfurt, was gesetzlich eigentlich so gar nicht denkbar ist. Ja? Aber sie hat etwas bekommen. Sie hat zwei vollstudierte Angestellte, die mit Abschluss, ja, die ihr in Bezug auf die staatlich geforderten Abschlüsse haushoch überlegen sind, aber sie ist die Chefin mit ihrem Geist der Liebe, mit ihrer Willigkeit, den Menschen und den Kindern zu dienen. Und die Stadt Frankfurt erkennt das im vollen Umfang an und sie hat gesagt, liebe Frau, ich will den Namen jetzt nicht nennen, wenn Sie noch ein Jahr da oder da oder da nachträglich auf die Schule gehen, dann ist das uns völlig genug und dann können wir uns damit sehr wohl abfinden. So ist Gott. Im Grunde genommen erinnert mich das an Daniel. Daniel war auch ein junger Mann. Und er fand Gnade und er fand Gunst bei dem Obersten der Hofbeamten, bei dem Aspenas und er hatte Gnade und Gunst, weil Gott mit ihm war, weil Gott seine Willigkeit sah, die Ethik des Engagements zu bringen, den Menschen zu dienen, für die Menschen da zu sein und von sich selber und von seiner nicht anecken und gesetzlich im grünen Bereich bleiben und ist alles in Ordnung mit mir. Das um sich selber drehen hörte auf. Und so, das sind Beispiele und ich bin fest davon überzeugt, ihr Lieben, wir haben andere Möglichkeiten. Wir dürfen nicht immer nur aus der Distanz, die Pharisäer waren immer aus der Distanz, die wollten keine Berührung, immer aus der Distanz. Sie kritisierten Jesus, sie kritisierten seine Jünger, sie kritisierten alles, immer aus der Distanz. Wir sind berufen, Nähe zu haben. Nähe zu den Menschen, Nähe zu den großen Menschen, Nähe zu den kleinen Menschen, Nähe zu den Bossen, Nähe zu den Angestellten. Nähe, Nähe, Nähe. Wir sind berufen, zu den Menschen zu gehen. Auf die Plätze, auf die Gehöfte, auf die Straßen. Wo immer Jesus war, da gehören wir auch hin. Und das Böse wird vor uns fliehen, wie es vor Jesus geflohen ist. Aber wir müssen natürlich auftreten in dem Bewusstsein, dass wir alles haben. Wir brauchen nicht mehr. Wir haben alles von Christus bekommen. Wir haben alles bekommen, um in dieser seiner Weise den Menschen zu dienen. Was wir brauchen, ist ein Bewusstsein, Gott ist mit uns. Was wir brauchen, ist ein Bewusstsein, wir sind nicht alleine. Was wir brauchen, ist ein Bewusstsein, selbst wenn wir denn mal tanzen gehen oder ein Fluch uns über oder eine Unartigkeit über unsere Lippen kommt und wir sagen, Herr, reinige uns die Füße, wir haben Staub an den Füßen, vergib uns, und dann ist das wieder in Ordnung. Aber wir sind in der Kraft und es wird uns nicht genommen. Und selbst wenn wir mal tiefer fallen, wir können diese ständige Wiederherstellung von Christus erwarten. Denn wir sind durch das Wasserbad des Wortes und durch den Geist bereits rein. So, und dieses Bewusstsein, wir haben alles. Wir brauchen nicht immer wieder um dasselbe zu bitten, was vor 2000 Jahren auf Golgatha erledigt worden ist. Erlösung, Befreiung, das Brot der Kinder, Heilung, alles ist da. Alles ist da. Und wir können unter die Menschen gehen und können sagen, komm, du bist krank und ich bete für dich. Und bete einfach, bete. Es ist deine Aufgabe zu beten und es ist Gottes Aufgabe letzten Endes, die sichtbaren Resultate hervorzubringen. So die Ethik des Engagements von Jesus und die Ethik der Verweigerung der Pharisäer. Das ist das, was wir gegenübergestellt haben. Und wir müssen uns entscheiden. Und ich spreche über euch im Glauben aus, über jeden, ich darf das einfach tun, ich spreche aus, dass die Ethik Jesu, die Ethik des Engagements, die Ethik der Hinwendung und des Dienenwollens, die Hinwendung zu den Menschen unserer Nächsten, unserer weiteren Umgebung, wo immer der Geist Gottes Türen öffnet, und er öffnet immer wieder Türen. Türen werden geöffnet. So wie Daniel eine offene Tür am Hof des Königs Nebukadnezar fand, obwohl er in Gefangenschaft war. Und wenn wir denken, wir sind auch in Gefangenschaft in gewisser Weise, um uns herum, die Welt ist uns nicht wohlgesonnen. Wir sind in einer gewissen Gefangenschaft, aber wir sind in der Freiheit Christi. Und in dieser Freiheit und in dem Engagement Christi drückt sich diese Freiheit aus. Wir können den Dämonen begegnen mit dem Guten, was wir sind und haben. Und die Dämonen werden fliehen. Und ich lege das auf euch, ich lege das in eure Herzen und ich rufe und ich setze frei die Liebe, die ausgegossen ist in dein Herz. Die Liebe, die ausgegossen ist in dein Herz durch den Heiligen Geist, sie sei freigesetzt. Komme in Bewegung. Und du wirst es heute Nachmittag und du wirst es morgen und du wirst es in den nächsten Tagen sehen. Es passiert. Es werden sich dir Chancen öffnen, wo du einfach knallhart reingehen kannst und helfen kannst. Knallhart ist nicht der richtige Ausdruck, aber du weißt, wie ich es meine. Wo du einfach ohne groß zu überlegen reingehst und hilfst. Mit dem, was du hast. Mit dem, was du hast. Und du hast viel. Gold und Silber kann ich dir nicht geben, aber steh auf und sei geheilt, sagte Petrus und Johannes. Ja, es muss nicht immer das Materielle sein, aber du kannst mit den Dingen, die den Bedarf, das Bedürfnis sehen und heilen. Halleluja. Vater, ich danke dir so sehr für meine Geschwister. Ich danke dir so sehr für all das, was du in sie hineingelegt hast. Und in der Vergangenheit, aber jetzt auch nochmal in der Gegenwart und in der Zukunft sich bewegt, neu bewegt, nach vorne bewegt. Und wie dieser herrliche, engagierte Weg, den du, Jesus, uns vorgegangen bist, wie das unser Vorbild ist. Und wir brauchen uns nicht so sehr darum zu kümmern und so sehr um uns selber drehen, ob wir jetzt gerade ein Glas zu viel oder zu wenig oder ob wir dieses oder das gerade richtig gemacht haben, sondern wir wollen klar menschenorientiert sein. Vater, wir legen dir das hin und wir glauben, dass das uns das gegeben ist und dass wir das können. Und ich sehe so viele Möglichkeiten in diesem Raum. Ich sehe so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass aus diesem Raum viele Möglichkeiten in die nähere und weitere Umgebung gehen werden zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Amen. Amen. Danke euch.